Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 21.10.2007 aus der Reihe Säen, Wachsen, Ernten mit dem Glaubensvater Abraham. Heute lautet das Thema Dienen, spricht Pastor Friedemann Burkhardt.
Hunderte Jahre später, als sich Israel unter der Regentschaft Salomos zu einer wirklich respektablen Größe im alten Orient, so als dritte Großmacht entwickelt hat, auf der Höhe seiner Macht war und Größe, hielt man die Gründe für diese Höherentwicklung als Leitprinzipien fest, in einem Buch, in einem Sprüchebuch, und einer dieser Sätze, dieser Prinzipien lautet: Der Lohn der Demut ist Reichtum, Ehre und Leben. Der Lohn der Demut ist Reichtum, Ehre und Leben. Jesus und seine Freunde haben in einem Jerusalemer Hotel ein schönes Abendessen gebucht. Doch etwas ist schiefgegangen. Als der Erste ankam und seinen Kopf zur Tür reinstreckt, staubige Füße, weit und breit kein Fußwascher. Herrschaft, wo ist denn der Diener? Soll ich mir vielleicht selber die Füße waschen? Dann realisiert noch eine größere Gefahr. Nein, doch ich den anderen. Nein, nicht, das kann doch wirklich niemand von mir erwarten. Bin ich denn ein Knecht? Zweite kommt zur Tür rein, streckt auch den Kopf rein. Er sieht seinen Freund sitzen, setzt sich neben ihn. Wenn der einfach hinsitzt, dann tue ich das auch. Und so sitzt am Ende einer neben dem anderen. Zum Schluss kommt Jesus. Auch er sieht natürlich, ist auch nicht blind, dass da kein Sklave ist. Er mustert das Wasserbecken, was weiß ich, so einen Lappen irgendwo. Dann guckt er seine Freunde an, dann nimmt er das Wasserbecken, nimmt den Lappen, das Tuch, legt sein Jackett ab und dann geht er von einem zum anderen und wäscht die Füße. Die Jünger sind betroffen. Wahrscheinlich wissen sie gar nicht, wo sie hingucken sollen, als die ganze Geschichte da abläuft. Jesus geht von Fuß zu Fuß und wäscht. Danach legt er dieses Tüchlein wieder zusammen, stellt die Schüssel an seinen Platz, zieht wieder sein Jackett an und setzt sich in die Runde. Dann sagt er: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr untereinander tun. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als der Herr und der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Jahre später greift der Apostel Paulus auf seinen Missionsreisen dieses Thema auf. Er weist auf diese paradoxe Mischung von Bescheidenheit und Willenskraft im Charakter Jesu hin und sieht einen Zusammenhang zu seiner Erhöhung, wenn er schreibt: Tut nichts aus Ehrgeiz oder aus Eigennutz, um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt wie Jesus. Er nahm Knechtsgestalt an. Er erniedrigte sich selbst. Er war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht. Und wie Paulus seinen allerletzten Brief an die Gemeinde in Rom schreibt, gleichsam so sein Vermächtnis, beginnt er mit den Worten: Paulus, ein Knecht Jesu Christi, und will im Grunde genommen sagen zwei Dinge: Liebe Freunde, ihr braucht von mir gar nicht mehr wissen, als dass ich Paulus heiße und ein Knecht Jesu bin. Das will ich sein. Wenn die Bibel von Abraham den Entschluss erzählt, seine Viehzuchtfirma unter allen Umständen zukunftsfähig zu machen, Probleme zu beseitigen, die sie an einer fruchtbaren Entwicklung hindert, und wenn da erzählt wird, dass er dafür bereit ist, von seinem Egoismus Abstand zu nehmen, dann zeigt die Bibel darin, aus welchem Holz wahre und erfolgreiche Leiter geschnitzt sind. Aus jener paradoxen Mischung von persönlicher Bescheidenheit und professioneller Willenskraft, die die Bibel Demut nennt. Was gehört zum Charakter eines guten Leiters? Meine erste Antwort: Nimm dir einfach ein Beispiel an Jesus. Ich fragst du, wie kann ich das lernen? Kann man das überhaupt lernen? Dazu: Lebe aus der Verbindung mit Gott. Lebe, vielleicht ganz simpel, aber lebe aus der Verbindung mit Gott. Die heutige Abrahamsgeschichte ist ja eingerahmt von im Grunde genommen zwei oder drei kleine Notizen über das Tagesgeschäft rund um diesen Viehzuchtbetrieb. Sie beginnt: Abraham zog immer weiter. Das war das Los eines Viehzüchters bis beispielsweise nach Bethel. Dort rief er den Namen des Herrn an. Und die Erzählung endet mit dem Satz: Und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam auch nichts Neues unter dem Himmel und wohnte im Hain Mamre und baute dort dem Herrn einen Altar. Aber dazwischen trifft Abraham schwerwiegendste Entscheidungen, von denen die eigene Zukunft und die seiner Mitarbeiter und seiner Familie abhängen. Dass Abraham dies aus einer lebendigen Verbindung mit Gott heraus tut, das ist ein weiteres Kennzeichen seiner Leitung, so wie er Leitung versteht. Und auch der Spruch Salomos über die Demut als Merkmal eines erfolgreichen Lebens betont die Verbindung mit Gott. Denn vollständig lautet er: Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Der Lohn der Demut und der Ehrfurcht vor Gott ist Reichtum, Ehre und Leben. Unsere Frage war ja: Ist die Führungsqualität Demut, jene paradoxe Mischung zwischen persönlicher Bescheidenheit und Entschlusskraft, erlernbar? In einer interessanten Studie über Leitungsprinzipien habe ich dazu eine bemerkenswerte Hypothese gefunden. Kein christliches Buch, der Autor sagt dazu dreierlei. Erstens: Es gibt zwei Kategorien von Leuten. Zwei Kategorien: solche, die diese erwähnte Führungsqualität besitzen, und solchen, denen diese Gabe fehlt. Zweitens: Die Letzteren werden es nie schaffen, ihren Egoismus in den Griff zu bekommen und sich einer Sache ganz hinzugeben, die größer ist als sie selber. Also, alles dreht sich um mich, sagte der Kreisel. So ist es. Aber Leute, deren Begabung das ist, wenn ich mal so platt sagen darf, die werden wahrscheinlich nie darüber hinwegkommen. Aber dieser Mann sagt noch etwas Drittes: Die überwiegende Mehrheit der Menschen hat das Potenzial für einen guten Leiter. Obgleich es um kein christliches Buch handelt, sieht der Autor einen Weg, die potenzielle Leitungsgabe zu entwickeln in einer höheren, tiefen religiösen Überzeugung. Das finde ich bemerkenswert. Über den Partner Abrahams, über Lot, erfahren wir: Lot entscheidet sich an einem bestimmten Punkt der Firmenbiografie, der Lebensbiografie, seinen Betrieb an einen Ort zu verlegen, an dem ein Leben in der Verbindung mit Gott nur unter schweren Bedingungen möglich ist. Lots Entscheidung, nach Sodom umzuziehen, wird kommentiert in der Bibel durch den Satz: Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten schwer wider den Herrn. Mag sein, dass Lot im ersten Moment als der Gewinner dastand. Wenige Jahre später beginnt ein tragischer Abstieg. Darum, wenn du ein guter Leiter sein willst, lebe aus der Verbindung mit Gott. Wie sieht der Gewinn aus? Viele leiden an Erschöpfungszuständen. Viele Leute, das ist eine Tatsache, viele kommen immer wieder an den Punkt von Erschöpfungszuständen. Ihr Kräftehaushalt ist in ein Ungleichgewicht gekommen. Sie werden krank, wir nennen das Burnout. Gemeint ist einfach so ein Zustand einer allgemeinen Erschöpfung, oft verbunden mit irgendwelchen Schmerzen am Kreuz oder sonst wo, Gereiztheit, mangelnde Konzentrationsfähigkeit oder einfach so ein Gefühl auch der Leere. Vor einem Jahr habe ich einen Vortrag über die Kraft von Leitern gehört, die sich durch besondere Führungsstärke auszeichnen. Und der Referent unterschied im menschlichen Kräftehaushalt 4 Ebenen. Er ordnete das zu einer Pyramide an. Die unterste Ebene ist so die physische, körperliche Kraft. Die zweite Ebene die emotionale Kraft oder Einfühlungsvermögen. Die dritte Ebene ist so die geistige oder die mentale Kraft. Und die vierte, die oberste Ebene, ist spirituelle oder geistliche Kraft. Diese Differenzierung war für mich sehr bemerkenswert, weil sie sich mit einer Erfahrung deckt. Ich bin kein Arzt und bin auch kein Psychiater oder kein Psychologe, aber ich bin ein Pastor und kann aus dem Blickwinkel geistlicher Begleitung meine Schlüsse ziehen und habe für mich schon lange so 2 Lehren zu diesem Thema gewonnen. Erstens betrifft Leute, die sich ausgepowert fühlen. Urlaub, Diät, Fitness, Schlaf oder Therapie sind zweifellos gut. Aber sie sind unzureichend, um ein verlorenes Gleichgewicht ab einem gewissen Punkt wiederherzustellen. Dafür braucht es mehr. Und dieses Mehr ist ein geistliches, ein spirituelles Gleichgewicht. Zweitens, je mehr du Leitungsverantwortung hast, ob in deiner Familie, ob in der Gemeinde, ob in der Firma oder egal wo, aber je mehr du Verantwortung trägst, ob hauptamtlich oder ehrenamtlich, ob in der Kirche oder außerhalb, desto mehr musst du dich um spirituelle Ausgewogenheit deines Energiehaushaltes bemühen. Du musst wissen, für was du durch dieses Leben gehst. Sonst kommst du irgendwann an den Punkt, wo alles keinen Sinn mehr macht. Da kannst du noch so viel ins Fitnessstudio gehen. Wenn du im Kopf nicht weißt, warum du deinen Job tust, hat alles andere keinen Wert. Denn, und die Schwierigkeit ist eben, und das hängt, je mehr du Verantwortung hast, desto mehr wird das wichtig, weil wenn du keine Kraft mehr hast, leidest ja nicht nur du selber, sondern all die Menschen, die an dir dranhängen, kriegen das ja ab. Der Weg der Bibel ist sehr klar. Nimm dir täglich, ich sage es mal ganz einfach, damit man es verstehen kann, nimm dir täglich eine Viertelstunde Zeit zum Gebet und zum Bibellesen. Schließ dich verbindlich einer Kleingruppe an, wo du die Möglichkeit hast für einen Austausch, wo du auch wachsen kannst im Glauben, wo Gott zu dir sprechen kann, und wo es dieses Gesprochene auch von Leuten, die dich kennen, korrigiert werden kann und du dir nicht selber in die Tasche lügst. Und drittens, komm einfach regelmäßig zum Gottesdienst. Wie in aller Welt willst du denn Gottes Stimme hören? Abseits von diesem Weg wirst du dein Leben auf Dauer nicht wirklich als fruchtbar erleben. Darum, wenn du ein erfolgreicher Leiter sein willst, wenn du deine Verantwortung erfolgreich und auch befriedigend für dich und andere ausfüllen möchtest, dann lebe aus der Verbindung mit Gott. Aber wie geschieht das? Dazu noch ein kurzer Schlusspunkt. Nimm die Herausforderung Jesu an. Nimm die Herausforderung Jesu an. In unserer Geschichte wird erzählt, als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham: Hebe deine Augen auf und sieh dieses ganze Land. All das Land, das du siehst, will ich dir geben. Darum mach dich auf, durchzieh das Land, denn ich will dir's geben. Und Abraham zog weiter. In der Begegnung mit Gott träumt Abraham nicht nur Gottes Traum von einer neuen Welt, sondern er nimmt die Herausforderung an und beginnt sie durch konkrete Schritte zu verwirklichen. Er tut Schritte in die Zukunft. Es ist ja ein Unterschied, ob ich Gottes Traum träume, was weiß ich, in irgendwelchen warmen Versammlungen oder von mir aus auch allein, wenn ich ein Buch lese und dann aufstehe und mir den Augendreck aus den Augen wische und sagen, ja, das ist ja alles schön und dann zum Tagesgeschäft übergehe, oder ob ich beginne, den Traum umzusetzen. Vor einiger Zeit las ich in einem Buch, wie ein Dozent in einem Bibelseminar das Dienstmodell Jesu vorgestellt hat. Das Modell von Schutz umbinden, vom Füße waschen und was da alles dazu gehört. Darauf kam ziemlich Widerspruch, aber der Dozent blieb hart. Probiert es einfach aus. Und er las dann den Leuten Worte vor zum Thema Nachfolge und zur Frage, wie wird mein Leben fruchtbar, wo Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinet und des Evangelium willen, der wird es erhalten. Und dann fordert er auf, prüft diese Verheißung Jesu. Lebt einmal ein halbes Jahr so, ganz konsequent. Sei bereit zur Selbstverleugnung. Nehmt dafür jede Möglichkeit wahr, die sich bietet. Halte anderen Leuten die Türe auf. Setz dich im Auto von selber nach hinten. Bring den Müll raus, wenn du merkst, der Müll ist voll. Wenn das Klopapier aus ist, wechsle du die Rolle und warte nicht, bis deine Frau das tut. Melde dich in der Gemeinde freiwillig zu Diensten, wo sich manche vielleicht davon schleichen, spülen, putzen oder Stühle stellen. Hilf alten Leuten über die Straße oder biete ihnen in der S-Bahn deinen Platz an. Zieh einfach einmal ein halbes Jahr den Schutz an, den Jesus sich angezogen hat, und mach mit Nachfolge ernst. Halt die Augen offen, wo dein Dienst gebraucht wird. Und dann überprüfe wöchentlich den Zustand deines Herzens und frag dich, was gewinne ich, was verliere ich? Wenn du willst, kannst du das auch mal andersrum probieren. Nutz einfach jede Gelegenheit, dich zum Mittelpunkt zu machen. Stell dich in den Mittelpunkt, nimm Ellbogen, verlass die Gemeinschaft, wenn Geschäft sichtbar wird. Verzicht mal 2 Wochen aufs Bibellesen, stell dich aber jeden Tag vor den Spiegel, guck rein und sag, ich bin der Größte. Die Wirkung für die, die sich auf dieses Experiment einließen, war umwerfend. Aus Zeitgründen verzichte ich, das zu beschreiben. Ich möchte euch einladen, nehmt die Herausforderung Jesu an. Zu Jesus kam einmal einer, der wissen wollte, was muss ich tun, dass mein Leben wirklich Wert hat. Sie sprechen eine Zeit lang darüber und am Ende wird klar, in deinem ganz konkreten Fall bedeutet das, gib einfach etwas von deinem Wohlstand und Reichtum ab. Bei einem anderen mag es anders sein, aber bei dir bedeutet das, gib einfach was von deinem Reichtum ab. Der Mann ist da zu viel und er geht, manche kennen die Geschichte, und die Jünger seufzen und Jesus seufzt und er sagt, wie schwer kommen die Reichen ins Reich Gottes. Die Jünger spüren die Herausforderung, die mit dem Lebensstil Jesu tatsächlich verbunden ist. Und Petrus sagt zu Jesus, Mensch Jesus, wir haben doch alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und dann beginnt Jesus noch einmal das Bild seiner Verheißung ganz groß und deutlich ihnen vor Augen zu stellen. Er sagt, ich sag euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen oder um des Evangeliums willen, der das nicht hundertfältig wieder zurückbekommt. Es ist niemand. Sondern jetzt, in dieser Zeit, hier und heute, wirst du Materielles bekommen, wirst du Freundschaften bekommen, werde ich dir deine leeren Hände füllen, selbst wenn du dich an manchen Stellen verfolgt fühlst. Und in der zukünftigen Welt kriegst du das ewige Leben noch zusätzlich dazu. Das sagt Jesus. Früher oder später musst du dich auch entscheiden, welchen Weg du im Leben gehst. Welchem Weg möchtest du folgen? Welchem Weg möchtest du folgen? Wirst du dich für einen, man kann das ja auch sehr schön und salonfähig formulieren, ich sage es jetzt mal ein bisschen krass, wirst du dich für einen egozentrischen Lebensstil entscheiden? Oder bist du bereit, Jesus in dein Leben wirklich aufzunehmen? Wir hören jetzt gleich ein Lied des Chores. Das Lied heißt Du shall love. Du sollst lieben. Es ist ein sehr schönes Lied. Ein wunderschönes Lied. Ich möchte euch einladen, lasst euch von diesem Lied einfach in die Stille führen. Nimm es als Möglichkeit, dich zu fragen, wo stehe ich? Wohin hat mich mein Lebensstil gebracht? Und wenn dir dann die Antwort nicht gefällt, die in dir so auftaucht, oder wenn du das Gefühl hast, ich möchte an der Stelle noch etwas intensiver leben, dann lade ich dich heute zu einem Experiment ein. Es ist eine geistliche Übung mit dem Motto, 6 Monate leben für Gott nach dem Dienstmodell Jesu. Heute sind wir ja am Ende unserer kleinen Predigtreihe und auch unseres Monatsliedes. Wir haben es jetzt eine ganze Zeit gesungen. Was hat es mit euch gemacht? Ich möchte euch die Möglichkeit geben, Gott darauf zu antworten. Es bedeutet für keinen zusätzliche Zeit. Es kostet im Grunde genommen auch überhaupt nichts. Es bedeutet einfach, lebe ein halbes Jahr nach dem Dienstprogramm und Konzept Jesu. Am Ausgang wird ein Stuhl stehen. Auf dem Stuhl oder unserer Infotisch. Da wird ein kleiner Stoß mit solchen Informationsblättern liegen und auch mit so Tüchern, die Jesus gebraucht hat, um die Füße abzuputzen. Wenn du das Experiment machen willst, nimm so ein Tuch und ein Blatt. Hefte dieses Tuch irgendwo hin, wo du es siehst und wo es zu dir reden kann. So dass du es im Alltag auch hörst. Und dann halte nach Situationen Ausschau, wo du herausgefordert bist, anderen Menschen zu dienen. So wie Jesus damals Schüssel und Tuch nahm. Und wenn du möchtest, kannst du auch mir die Rückmeldung geben, die da möglich ist. Ich wünsche uns jetzt einfach gute Gedanken und Eindrücke bei Du shalt love. Du sollst lieben.